Süddeutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen, kurz vor Beginn einer neuen Woche, in der ein Tag nicht nur vom Namen her im Mittelpunkt stehen wird. Am Mittwoch wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern die Entscheidungen treffen, die sie vergangene Woche noch gescheut haben. Wie geht es weiter mit dem Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie? Und welche Auswirkungen wird die Antwort auf diese Fragen auf die Adventszeit und die Feiertage haben? Heiligabend mit Maskenpflicht? Seit heute Abend ist etwas klarer, wohin die Reise gehen könnte. Laut einer Beschlussvorlage für Mittwoch wollen die Länder die aktuellen Beschränkungen wohl bis mindestens 20. Dezember verlängern. Und ab 1. Dezember soll es demnach sogar eine weitere Verschärfung geben, etwa bei den Kontaktbeschränkungen. Zwar mit Ausnahmen für Weihnachten und die Feiertage, aber diese Maßnahmen, die sollen bis weit in den Januar dann hineingelten. Juli Kurz.
November. Der Name ist Programm, das Café geschlossen. Auch hier im Berliner Prenzlauer Berg. Nur Coffee to go. Und es sieht nicht danach aus, dass sich das im Dezember wieder ändern wird. Das sind die Signale, die man aus den Bundesländern und auch von der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler zu hören bekommt.
Klar ist für uns alle, dass wir sicher sind, dass wir das Richtige getan haben mit den weitreichenden Einschränkungen, die wir für einen Teil des Lebens in Deutschland im November auf den Weg gebracht haben. Klar ist auch, dass trotz der sichtbaren Ergebnisse es noch nicht reicht, weil wir nicht da sind, wo wir gerne wären.
Laut einer Beschlussvorlage wollen die Bundesländer den derzeitigen Corona-Lockdown bis mindestens 20. Dezember verlängern und an einigen Stellen noch verschärfen, etwa mit strengeren Kontaktauflagen. Die Kanzlerin wollte heute nichts Konkretes sagen. Schließlich war die letzte Bund-Länder-Besprechung im Krach und ohne Beschlüsse geendet. Das soll dieses Mal ganz anders werden.
Bürgerinnen und Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen. Darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir jetzt diesmal sehr intensiv.
Im Fokus ist mal wieder die Frage, wie mit den Schulen umgehen. In dem Vorschlag von den Ländern heißt es nun, dass Schnelltests eingesetzt werden sollen zur Eindämmung der Pandemie. Markus Söder bringt die Maskenpflicht im Bericht aus Berlin auch für Grundschüler ins Gespräch, was manch anderes Bundesland ablehnt.
Das würde bedeuten, dass die Schulen grundsätzlich offen bleiben, wäre als Vorschlag aber generell Maskenpflicht, zum einen auch in der Grundschule und zum anderen ein Wechselunterricht für die älteren Jahrgangsstufen. Ausnahme wären die Abschlussklassen, denn es geht ja darum, auch vernünftiges Abitur oder mittlere Reife zu schreiben.
Was die Kontaktbeschränkungen angeht, schlagen die Bundesländer vor, dass das zumindest über Weihnachten aufgeweicht werden soll. Aber grundsätzlich dürfte an der Einsamkeit dieses Novembers auch der Dezember nichts ändern.
Fragen wir dazu noch Juli Kurz im ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt gibt's eine Beschlussvorlage zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Bedeutet das jetzt, dass alle an einem Strang wirklich ziehen werden?
Ja, diese Bund-Länder-Besprechungen können ja ihre ganz eigene Dynamik haben. Das haben die letzten Monate ja häufiger gezeigt. Aber es zeigt irgendwie, dass im Moment es doch eine detailliertere Absprache gibt. Das zeigt dieser Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, von in dem Bundesland Berlin, was ja immerhin den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat. Das zeigt auch, weil die Kanzlerin heute geregelt hat. Also da kann man doch etwas optimistischer sein, dass man zu einem Beschluss kommt am Mittwoch. Aber sicher ist das natürlich nicht. Was interessant an diesem Vorschlag ist, dass man eine automatische Verlängerung der Maßnahmen für 14 Tage haben will, sollten die Fallzahlen nicht sinken. Das zeigt, dass die Bundesländer wohl auch keine große Lust haben, jede Woche erneut diese Debatte zu führen. Aber es zeigt vielleicht auch, dass man den Menschen eine klare Perspektive geben möchte.
Juli, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Es gibt kirchliche Feiertage, die sind für die Stille da. Der heutige Totensonntag ist so ein Feiertag. Deshalb hatten sich die hessischen Landeskirchen Stille auch im Dannenröder Forst gewünscht. Ihr Appell, für diesen einen Tag Ruhe in jenem Wald einkehren zu lassen, der durch den Protest gegen die geplante Autobahntrasse bundesweit bekannt geworden ist. Trotzdem war wieder schweres Gerät unterwegs, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot. Der Einsatz mit seinen Begleiterscheinungen, der sorgt für Empörung. Jochen Schmidt über die Unruhe am Totensonntag in Dannenroth.
Hier geht es um Trauer, hier geht es nicht um Protest. Hier geht es einfach darum, dass man auch nicht mal an diesem Tag in Ruhe gelassen wird von dieser totalen Überflutung mit einer Polizeigewalt, die in keiner Relation mehr steht.
Das sind Totensonntag in Dannenroth. Während sie auf dem Friedhof der Verstorbenen gedenken, steht permanent ein Polizeihubschrauber in der Luft. Die Gebete nur schwer zu verstehen.
Die aufgeheizte und angespannte Situation hier in uns.
Dannenroth bekommt keine Ruhepause. Obwohl die beiden hessischen evangelischen Landeskirchen im Vorfeld darum inständig gebeten hatten. Es wurde zwar auf der künftigen Autobahntrasse heute nicht gerodet, aber trotzdem gearbeitet. Bewacht von der Polizei.
Ich bin bestürzt, dass es eine halbe Pause war und keine echte Pause, weil eben weitergearbeitet worden ist und dadurch diese Denkpause und diese Atempause nicht so möglich war, wie wir sie erhofft und erbeten haben.
Die Polizei greift auch heute durch, als mehrere hundert Aktivisten eine Maschine im Wald blockieren. Keine Atempause für keine Seite. Die Nerven liegen blank. Die Gewalt nimmt zu, klagen alle hier, nach fast 8 Wochen Rodungsarbeiten für die Trasse der künftigen A49. Man liege gut im Zeitplan, heißt es von der Planungsgesellschaft des Bundes. Aber dort liege auch die Verantwortung für den Einsatz heute, erklärt der Polizeisprecher.
Wir haben unseren Auftrag, nur diese Arbeiten letztlich zu schützen, wie die ganze Zeit schon seit dem 1. Oktober. Und deswegen haben wir diesen Bereich gemacht. Wir haben nur gestern entschieden, dass wir heute keine Fellarbeiten unterstützen werden.
Auf dem Dorffriedhof von Dannenroth versuchen sie derweil, die Ruhe zu finden, um zu trauern. Es gelingt nur schwer.
Es ist ein Gefühl der Ohnmacht und auch irgendwo ja, der Gehörlosigkeit, dass wir nicht gesehen werden.
Advent steht vor der Tür, Besinnlichkeit, Lichterglanz, Durchatmen. In Dannenroth glauben sie daran nicht mehr.
Mit einem Appell zur internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist der virtuelle G20-Gipfel zu Ende gegangen. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Regierungschefs der 20 führenden Wirtschaftsnationen sagten zu, dass sie sich für eine gerechte weltweite Verteilung von bezahlbaren Impfstoffen einsetzen werden. Das Virus unter Kontrolle zu bringen, sei der Schlüssel für eine Erholung der globalen Wirtschaft. Der Gipfel fand unter der Leitung Saudi-Arabiens als Videokonferenz statt. Die Grünen haben zum Abschluss ihres ebenfalls digital organisierten Parteitags ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Es schreibt als zentrale Ziele eine strenge Klimaschutzpolitik und einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft und Marktwirtschaft fest. Gegen den Willen der Parteiführung wurde auch ein bedingungsloses Grundeinkommen aufgenommen. Kitas und Schulen sollen kostenlos sein, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Eine gestern auf Grund gelaufene Ostseefähre ist in den finnischen Hafen Mariehamn geschleppt worden. Die fast 430 Insassen mussten auf dem Schiff übernachten. Inzwischen konnte die Viking Grace aus eigener Kraft nach Turku weiterfahren, wo sie in einer Werft untersucht werden soll. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.
Wenn ein Film einen solchen Titel trägt, dann ist klar, dass es um etwas Existenzielles gehen muss. Und zwar um nichts Geringeres als die Frage um Leben und Tod. Sollen Menschen ein Recht auf Sterbehilfe haben oder nicht? Gar einen Rechtsanspruch? Die hochkarätig besetzte Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Ferdinand von Schirach, die morgen Abend nach der Tagesschau im Ersten läuft, greift damit eine sehr aktuelle Debatte auf und überlässt die Entscheidung in dieser ethisch so kontroversen Frage Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Tina von Löhneisen.
Tatsächlich gibt es keine Rechtspflicht zu leben.
Ein Selbstmord ist reiner Egoismus. Er ist rücksichtslos gegenüber allen anderen.
Nur wenn ein Arzt niemals töten darf, sichert das dem Patienten die letzte Gewissheit.
Ihr verdammtes Ethos steht nicht über dem Ethos der Gesellschaft. In diesem Lande leben freie Menschen. Sie können und dürfen über ihr Leben und Sterben selbst entscheiden.
Warum haben Sie kein Vertrauen zu Ihren Patienten?
Die zentrale Frage in diesem Kammerspiel. Gibt es das Recht zu sagen, wer leben soll und wer sterben darf? Der Ethikrat berät im Film über den fiktiven Fall des 78-jährigen Richard Gärtner, der nach dem Tod seiner Frau die Lebenslust verloren hat. Er möchte von seiner Ärztin eine Substanz erhalten, mit der er sich umbringen kann.
Die Stärke des Films ist unter anderem besteht auch darin, dass man je nachdem, wer gerade spricht, beim Zuschauen dann doch irgendwie auch, selbst wenn man ja eine Meinung vorher hat zu dem Thema, denkt, ach, da ist was Wahres dran.
Die Diskussion um Sterbehilfe ist hochaktuell. Im Februar dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung gekippt. Jetzt muss ein neues Gesetz her, das festlegt, unter welchen Bedingungen eine solche Beihilfe rechtens ist.
Natürlich wünsche ich mir eine möglichst breite Diskussion in der Öffentlichkeit und im Privaten. Nur so wird eine Verfassung lebendig und nur so kann ein Staat und eine Gesellschaft überhaupt zu einem Ergebnis kommen.
Das entsprechende Gesetzgebungsverfahren muss noch auf den Weg gebracht werden. Die Zuschauer der ARD können nach dem Film selbst abstimmen. Soll der Mann sein Gift bekommen oder nicht?
Und das Ergebnis dieser Abstimmung, das erfahren Sie dann morgen Abend direkt nach dem Film in der Sendung Hart aber fair mit Frank Plassberg hier im Ersten. Und damit jetzt zum Sport und der beginnt mit Fußball, Ocker Gundel.
Ja, und da steht schon mal fest, dass alle Fußballfans in den nächsten Wochen maximal auf ihre Kosten kommen werden. Bis Heiligabend gibt es ganz genau nur einen einzigen fußballfreien Abend und das ist Montag, der 14. Dezember. Ansonsten täglich Fußball durch alle Wettbewerbe. Und wir konzentrieren uns hier und heute auf die Bundesliga und die beiden Sonntagsspiele des 8. Spieltags. Mainz gewann in Freiburg mit 3:1 und feierte dadurch nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern auch den Abschied vom Tabellenende. Warum? Weil einer von Beginn an hellwach war.
Jean-Philippe Mateta, wenige Sekunden vor Anpfiff einer von ihm herausragenden Partie. Mateta, der Franzose, der Freiburg liebt. Er war bereit. 5 Tore für 0:5, so Matetas Bilanz gegen den Sportclub. Generell treffen die Rheinhessen gerne gegen die Badener. Aber Mateta eben ganz besonders. 2. Minute, so sieht Selbstbewusstsein im Abstiegskampf aus. Trotz 7 nicht gewonnener Spiele.
Dieses erste Tor ist unfassbar. Der stoßt den weg. Baptiste kann einfach Köpfe und der stoßt ihn voll weg. Und 4 Sekunden später gibt es Tor und die lassen die Situation laufen. Also so, das ist nicht zu glauben.
Und Mateta, der ist noch da, der hört nicht auf, bleibt hochkonzentriert und bissig. 34. Minute, Müller wehrt Quaisons Schuss noch ab. Mateta aber trifft wieder. Mainz führt 2:0, Freiburg schwach, Mateta brillant. So spielt kein Absteiger. Das Spiel alles andere als Tabellenkeller. Tristesse, im Gegenteil. Mateta sorgt immer und immer wieder für Tempo und Brisanz vor dem Freiburger Tor. Der personifizierte Wille, den ersten Saisonsieg zu erzielen. Als Tabellenletzter waren sie in die Begegnung gegangen, doch die Fußballlust hat darunter nicht gelitten. Die Breisgauer kommen nicht hinterher. Hattrick, Mateta. Inzwischen an 8 der 10 Mainzer Tore direkt beteiligt. Statistisch gesehen ist Freiburg meine Lieblingsmannschaft, aber es war wichtiger, dass wir als Mannschaft den Sieg eingefahren haben. Der erste Dreier der Saison war natürlich unheimlich wichtig. Anschlusstreffer Nils Petersen, 63. Minute. Der Freiburger Rekordtorschütze und Edeljoker entzündet einen Funken Hoffnung, der allerdings nur ein kleines Feuer entfacht bei den Gastgebern. Ein paar Chancen legen sie nach, unter anderem ein Tor, das nicht zählt, weil Robin Zentner mit der Hand am Ball war.
Wir sind sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Eine gewisse Erleichterung ist definitiv dann auch erstmal nach dem Spiel da. JP Mateta hat im Endeffekt das gemacht, was er schon gegen Schalke gemacht hat. Nur gegen Schalke hat er dann die entscheidenden Dinger nicht reingemacht und heute hat er sie dann reingemacht.
Mainz hat dem Negativsog des Abstiegskampfs widerstanden, dank Jean-Philippe Mateta. Raus mit Applaus in der 80. Minute. Es fallen keine Tore mehr. Die 0-5er trotzen der Erfolglosigkeit. Freiburg dagegen steuert nach nun 7 sieglosen Spielen hintereinander Richtung Tabellenende.
Ja, und genau dort, nämlich am Tabellenende, befindet sich auch der erste FC Köln. Nach dem 1:2 gegen Union Berlin sogar mehr denn je. Der FC bleibt damit in dieser Saison und insgesamt seit 18 Spielen ohne Sieg. Eine ziemlich niederschmetternde Bilanz ist das, bei der es nichts schön zu reden gibt.
Zum Haare raufen, zum Wegschauen. Kölns Krise will einfach nicht enden.
Es ist wieder jedes Mal ein Rückschlag. Und sich jedes Mal davon wieder zu erholen, ist für diese Mannschaft oder für uns sehr, sehr schwierig.
Es ist auch wieder mal ein Spiel, das die Kölner Schwächen offenbart. Offensiv zu harmlos, defensiv zu fehlerhaft. Wie beim 0:1 in der 27. Minute. Ein langer Ball sorgt für Irrungen und Wirrungen bei Wolf und Tschichos. Taiwo Awoniyi sagt Danke. Köln trägt heute ein Karnevals-Sondertrikot, hat aber wieder nichts zu feiern.
Der große Unterschied ist momentan für uns gegen Gegner wie Union,
sie machen keine entscheidenden Fehler und wir machen so kleine entscheidende Fehler, die dir dann immer wieder richtig wehtun und du dadurch dann ein Tor bekommst.
Dabei geben sie doch alles. Drei Fans schicken per Lautsprecher Stimmung in Richtung Rasen, wo Köln noch vor der Pause durch Skiri ausgleicht. Ein Willenskopfball zum 1:1. Es sind diese Aktionen, an denen man sich hochziehen muss.
Wir verlieren nie den Glauben an uns und wir wissen, was wir können und wir wissen, dass wir uns da rauskämpfen können. Dass das schwer wird, ist ja gar keine Frage.
Schwierig wird es auch, wenn Köln weiter so viele Elfmeter verursacht. Özcan fault Ingwatsen, schon der 6. Strafstoß gegen den FC in dieser Saison. Max Kruse verschießt dann zwar beim 17. Versuch erstmals einen Bundesliga-Elfmeter, ist aber hellwach beim Nachschuss. Eine neue Bestmarke, trotzdem verpasst.
Natürlich ist es schade um den Rekord, aber so ist das im Fußball. Ich habe zumindest den ersten Platz, teile ich mir mit jemandem. Das ist auch was Schönes und im Endeffekt zählen die drei Punkte. Der Trainer hat im Training gesagt, versuch mal so eine Finte einzubauen. Das hat ganz gut geklappt, aber dann ist der Nachschuss drin und das ist einfach sinnbildlich für die aktuelle Situation, in der wir stecken.
Weil Retsch Bejay in der Nachspielzeit nur den Pfosten trifft, verliert der FC zum 5. Mal in dieser Saison.
Noch viele schwierige Situationen zu überstehen sein. Am Ende der Saison wollen wir drei Mannschaften hinter uns lassen und an dem arbeiten wir.
Und das wird definitiv nicht leicht werden.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Die Bayern weiter an der Spitze, einen Punkt dahinter Dortmund und Leverkusen auf Platz 5 Union Berlin. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg und Frankfurt. Freiburg ist 14. Mainz rückt vor auf Platz 15 in der Abstiegszone. Jetzt Bielefeld auf dem Relegationsplatz vor Köln und dem neuen Schlusslicht Schalke. Damit sind wir beim Wintersport und da erlebten die deutschen Skispringer nach dem 2. Platz im Teamspringen gestern heute auch einen erfreulichen Tag im Einzelwettbewerb. Beim Weltcup im polnischen Wisla gab es einen Doppelsieg. Markus Eisenbichler auf Platz 1 und Karl Geiger auf Platz 2. Das hat Spaß gemacht.
Zu zweit auf dem Podest, das macht doppelt glücklich. Nach dem ersten Durchgang lag Karl Geiger auf Rang 4. Mit diesem Sprung im Finale auf 128 Meter setzte sich der Oberstdorfer in einem spannenden, windigen Wettbewerb an die Spitze des Klassements. Dann kam Teamkollege Markus Eisenbichler. Ein Flug zum Genießen bis zur 134 Meter Marke. Der Jubel passte, denn der Sieg und das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden waren ihm nicht mehr zu nehmen.
Ja, ist geil. Ich bin gerade wie ein kleines Kind. Über das gelbe Trikot freue ich mich. Wir bei Weihnachten, das erste Mal, wo man Weihnachten realisiert. War geil.
Für Eisenbichler, Geiger und den Österreicher Huber ein perfekter Weltcup-Auftakt.
Im Eiskanal im lettischen Sigulda war heute aus deutscher Sicht im Grunde alles genau wie gestern. Im zweiten Weltcuprennen im Zweierbob setzte sich erneut Francesco Friedrich durch. Und auf Platz 2 fuhr, genau wie gestern, Johannes Lochner. Einziger Unterschied, beide waren heute mit anderen Anschiebern unterwegs. Und genau auf diesen ersten paar Meterchen gab es zusätzlich zum Sieg noch einen neuen Rekord obendrauf.
Stolz empfängt der Seriensieger die Glückwünsche der Konkurrenten, die mit Respekt gratulieren. Francesco Friedrich fährt zu seinem 38. Weltcupsieg, gewinnt auch das 2. Rennen der Saison. Mit Anschieber Alexander Schüller verbessert der Weltmeister in beiden Läufen den Startrekord, rast mit dieser Beschleunigung zweimal zur Bestzeit, damit ungefährdet zum Sieg mit 2/10 Sekunden Vorsprung.
Wir haben schon gehofft, dass wir es schaffen, den Startrekord von Melbades, die 77, hier zu knacken. Und war schon ein guter Kampf. Wir hoffen mal, dass es nächste Woche noch ein bisschen enger wird und dass man noch ein bisschen mehr Kämpfergeist in den anderen erwecken.
Johannes Lochner mit Erik Franke verbessert sich auch am Start, kommt aber nicht am Dauerrivalen vorbei, fährt wieder auf Platz 2. Der 3. deutsche Pilot Christoph Hafer wird erneut 4.
Bleibt somit noch der Blick aufs Wetter. Wie starten wir denn in die neue Woche, Sven?
Das wird, Ingo, wieder ein relativ milder Start. Die Sonne tut sich schwer, kommt von Norden, aber ab und zu raus. Und ich mache eine Mini-Dia-Show, bestehend aus 2 Bildern zu Anfang. Und das ist einmal aufgenommen von Achim Otto in Nordrhein-Westfalen. Viele Wolken in der Mitte Deutschlands. Im Süden gab es Sonne. Und später, Uwe Schmaler hat das auf Sylt fotografiert, was jetzt hier kommt. Später kam von Norden dann ab und zu mal die Sonne durch, bevor sie unterging. Und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Im Moment gibt es im Landkreis Passau ein paar Schauer, die unterwegs sind. Ansonsten die Front mit Nieselregen langsam auch morgen früh und Vormittag unterwegs nach Süden und Südosten. Wird dabei schlapper und schlapper, löst sich auf. Dahinter ein wechselnd bewölkter Himmel. Und die Temperaturen morgen früh ganz im Süden vielleicht noch leicht frostig, sonst sind wir meist bei 2 bis 7 Grad. Und morgen Nachmittag, da steigen die Werte dann an auf zumeist 7 bis 11 Grad. Ganz im Süden bei Dauernebel ist es kühler. Und das gilt auch für die beiden Folgetage. Das heißt, wenn es neblig ist, 2, 3 Grad, sonst allmählich immer mehr Sonne. Und dann, Ingo, bis 12 Grad. Guten Start in die neue Woche.
Das scheint eine Milde dann zu werden. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen an diesem Sonntag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen Abend begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche und bleiben Sie zuversichtlich.